ich schon wieder diese blöde Podcast-Folge aufnehmen mit dem Thomas. Und, oh Mann, ey. Jetzt hätte ich nichts Besseres in meinem scheiß Leben zu tun, als immer hier irgend so eine blöde Folge. So, oh, scheiße, die Aufnahme läuft ja schon.
Ich denke mal, mein Teil bricht es halt aus.
Ja, richtig, genau. Ich weiß nicht, ob du es schon mitbekommen hast, Thomas. Die Aufzeichnung hat jetzt gerade angefangen.
Ich seid ja auch schon da.
Ja, hallihallo, hallöchen. Neue Folge Montag ist am Start.
Und mein Beileid.
Ja, mein Beileid für jeden, der jetzt zuhören muss. Also mal abgesehen von den drei Leuten, die wir im Keller unten gefangen halten und mit diesen dieser Vorrichtung aus Clockwork Orange irgendwie zwingen, uns zuzuhören.
Die haben am meisten Beileid verdient.
Naja gut, aber die kriegen ja auch Brot und Wasser, also eigentlich so schlecht geht's denen ja nicht.
Ja, das stimmt. So ein hartes Brot und ranziges, dreckiges Wasser, das ist schon was Feines.
Ja, du, ich war schon in Hotels, da ging es mir schlechter. Also.
Ja, das stimmt.
Gut. Ja, heute haben wir uns wieder was ganz Tolles ausgedacht. Und zwar, wir hatten jetzt schon länger keine Top-Liste mehr, ne?
Ja.
Und deswegen haben wir uns gedacht, machen wir doch einfach mal sowas wieder.
Die Top-Top-Listen.
Genau, unsere Top-Top-Listen. Unsere Top-10-Top-20-Listen. Genau. Fangen wir doch mal an heute und das ist eine super Überleitung, denn wir haben uns gedacht, wir nehmen uns heute mal die Intro-Sequenzen beziehungsweise die Opening-Scenes von Filmen vor. Und da haben wir uns jetzt, ich glaube, 12 sind es insgesamt, ne?
Ja.
Ja, genau. 12 Film-Intros oder wie sagt man denn noch dazu?
Eröffnungsszenen.
Eröffnungsszenen, ganz genau. Das deutsche
Wort.
Unsere Top 12 Eröffnungsszenen raus. Die sind, jetzt, wie wir es eigentlich immer machen, wir haben jetzt keine spezielle Reihenfolge, dass wir jetzt sagen, mit der wir anfangen ist jetzt die schwächste, mit der wir aufhören ist die beste.
Wobei, mit der wir aufhören, das ist die beste.
Ja, okay, mit der wir aufhören ist vielleicht schon wirklich die beste. Aber im Großen und Ganzen werfen die jetzt einfach nur rein, da ist jetzt keine wirkliche Wertung mit dabei.
Wenn jemand anderer genau, Meinung ist mit der Nummer 1, ich bin auch jederzeit für einen Faustkampf zu haben, also...
Das Traurigste, was du ihn verlieren wirst, Thomas.
Ach, kommt drauf an, mit wem, ne?
Lange Rede, gar keinen Sinn. Wir fangen mit der ersten an und ich würde auch mal sagen, wir fangen direkt mit der kontroversen an, oder, Thomas?
Ja, also als wir die Liste gemacht haben, war ich mir nicht so ganz sicher, warum der Name jetzt aufgetaucht ist.
Ja, ich war mir relativ sicher, warum der Name aufgetaucht ist.
Ja, und das ist ja schön, ich meine... Ja, ich bin eh nicht so der beste Freund von dem Film und ich habe mir jetzt auch nochmal die Öffnungsszene angeguckt zu dem Film und ja, sie ist nicht schlecht, aber ist jetzt halt auch für mich nichts Besonderes.
Ich habe später hier einen Film auch noch in der Liste. Ich habe hier auch noch einen Film in der Liste drin, bei dem ich dasselbe denke, aber wie gesagt, da kommen wir dann später dazu.
Einen, den ich genannt habe?
Ja.
Ich glaube, ich weiß, welchen du meinst.
Ja, mal abwarten. Gut, reden wir jetzt nicht weiter um heißen Brei rum. Fangen wir doch einfach mal an mit Batman wie Superman, Dawn of Justice.
Damit haben wir den Film auch abgehakt.
Es ist immer noch einer meiner Lieblings-Superheldenfilme. Ich lasse mir da nicht reinreden. Und dementsprechend finde ich auch das Intro vom Film einfach klasse. Und zwar, wenn wir hier die Zack Snyder Origin von Batman sehen dürfen. Und es ist ja immer, generell immer so eine Regel, ein Film, in dem Batman vorkommt, muss in irgendeiner Art und Weise die Ermordung der Waynes beinhalten. Ich finde persönlich bei BVS, wie er ja gerne abgekürzt wird, ist es einfach für mich das klingt irgendwie total strange, wenn man das jetzt sagt, aber es ist die beste Ermordung der Waynes. Ich weiß nicht. Wenn tot, dann so. Ja, es klingt irgendwie total strange, aber ich finde einfach die Aufmachung der Szene cool. Erstmal liebe ich das Lied, was im Hintergrund läuft, Beautiful Lie. Das gefällt mir richtig gut. Dann zeigt dir der Film in den ersten paar Minuten schon genau, welche Stimmung dich erwartet. Nämlich eine ziemlich depressive Stimmung, die den ganzen Film über durchzieht. Aber warum auch immer, ist das ein Punkt, der mir an dem Film sehr gut gefällt. Und ja, das Ganze in der Zack Snyder-typischen Zeitlupe alles gefilmt und sehr dramatisch, sehr epochal alles inszeniert. Wenn dann auch der junge Bruce Wayne in die Höhle fällt und dann von den Fledermäusen nach oben getragen wird. Also das alles ist ja ein Traum, den Bruce Wayne hat. Jedenfalls erzählt er das im Hintergrund. Und ich habe das damals im Kino einfach total gefeiert. Mir hat das richtig gut gefallen, weil ich, wie gesagt, die Musik im Hintergrund sehr gefeiert habe. Und das alles sehr episch, sehr, sehr epochal aufgezogen ist. Und das hat mir schon ziemlich gut gefallen.
Ich finde, wie gesagt, sie ist nicht schlecht, nur ist halt auch nichts, wo ich mir dachte, wow. Es ist die für mich zweitbeste Szene im Film. Mhm. Die beste ist die Kampfszene im Warehouse.
Ja, gut, das ist, da bist du, glaube ich, nicht alleine mit der Meinung.
Ich meine, das ist auch egal, was man zu dem Film sagt, das ist mit einer der imposantesten Action-Szenen überhaupt.
Richtig.
Der Rest vom Film ist ja erstmal wurscht. Ja, es ist vielleicht auch die bestgemachte Szene, wie die Waynes sterben, aber es hat für mich nicht irgendwas, wo ich irgendwas Besonderes von mitkriege. Also es gibt mir jetzt nicht zwingend den Ton vom Film direkt mit, dass ich genau weiß, auf was ich mich einlasse. Vielleicht liegt es aber auch daran, ich habe die Familie Wayne dann in dem Fall schon 500 Mal sterben gesehen.
Und ja, das ist ja generell so ein Problem.
Eben, und es ist genauso, wie wenn man dann beim Spider-Man wieder sieht, wie Onkel Ben stirbt. Ja, ich hab's kapiert.
Also das ja, ist, aber es gehört halt doch irgendwie mit dazu.
Ja, aber ich finde, es ist, vielleicht macht es auch einfach das, dass man schon so oft gesehen hat. Ich finde sie nicht schlecht, aber mir persönlich hat sie jetzt nichts geliefert, wo ich mir dachte, okay, krass. Und als du sie gesagt hast, musste ich sie mir tatsächlich nochmal angucken, weil ich einfach nichts mehr davon im Kopf hatte, außer Slow Motion.
Ja, was mir halt hier gefällt, ist, dass es halt wirklich, wie gesagt, sehr episch aufgebaut wird. Das war etwas, was mich zum Beispiel bei Batman Begins ein bisschen gestört hat. Mhm. Da fand ich die Szene zu schnell abgearbeitet und auch zu emotionslos. Mhm. Was, glaube ich, so beabsichtigt war von Christopher Nolan. Ich glaube, der hat das irgendwann mal gesagt, dass er es eben nicht so extrem aufziehen wollte, sondern ja, es ist halt einfach eine Familie, die abgeknallt wird. Und ja, interessanterweise ist es dann halt eben Bruce Wayne, der dazu Batman wird. Mhm. Aber das hat mir hier halt dann schon ein bisschen besser gefallen. Das mochte ich einfach irgendwie. Vielleicht lag es auch, gefällt es mir auch deswegen so gut, weil ich in Batman Begins ein bisschen enttäuscht davon war. Aber ich kann auch verstehen, was du sagst. Man ist es mittlerweile, man kennt es einfach mittlerweile auswendig. Es wird schon sehr inflationär benutzt. Aber das ist so für mich die optimale Ermordung der Waynes, egal was ich tue. Es klingt komisch. Das ist für mich die optimale Hinrichtung einer Familie. So will ich das sehen.
Das kann man auch so frei zitieren, da hat der Pascal gar kein Problem mit.
Ja, überhaupt nicht. Du, auf die eine Anzeige mehr oder weniger kommt es jetzt auch nicht an.
Richtig. Aber ich
dann habe ich wenigstens meine Collage fertig, die ich an den denke.
Das ist eine neue Tapete, Ich finde es sehr interessant, weil du hast ja gesagt, das ist die beste Opening-Szene eines Superheldenfilms. Das hast du ja gesagt.
Ja, nicht die beste eines Superheldenfilms, aber eine meiner Lieblings-Opening-Szenen auf jeden Fall.
Okay, weil ich würde jetzt nämlich gerne auf die beste Opening-Szene eines Superheldenfilms gehen.
Ja, gerne.
Das ist die Eröffnungsszene von Dark Knight, dem zweiten Nolan-Batman-Film, die ja mit einer wunderschönen Sequenz startet, die nichts mit Batman zu tun hat. Man sieht erstmal am Anfang nur einen unbekannten Mann mit einer großen Tasche und einer Clownsmaske an der Straße stehen und wartet. Und dann gibt es einen ziemlich coolen Banküberfall, der nicht erklärt wird. Alle Beteiligten aus der Gruppe tragen diese Clownsmaske. Das heißt, man weiß erstmal gar nicht, wem man überhaupt folgt. Und einer nach dem anderen, ich sage jetzt keinen Spoiler, weil wer den Film nicht gesehen hat, den kann ich jetzt auch nicht mehr helfen.
Ich wollte gerade sagen, den kann man generell nicht helfen.
Betrügen die sich halt und am Ende bleibt halt nur Joker übrig, der dann mit dem nächsten Schulbus einfach in den ganz normalen Schulverkehr fährt und damit rauskommt. Und damit hat man auch direkt den Charakter perfekt beschrieben. Er ist der Chef, es ist absolutes Chaos, es ist ja pure Anarchie, aber er behält die komplette Kontrolle.
Richtig.
Und nur in dieser Szene weiß man exakt, wer dieser Charakter ist, was er mehrmals diesem Film auf grandiose Art und Weise zeigt. Und ich weiß noch, als ich den Film im Kino gesehen habe, das war so bombastisch, diese Eröffnungsszene. Auch wenn er jetzt nicht irgendwie mit fancy Kameratricks gearbeitet würde, zum Beispiel bei James Bond, welcher ist das, wo er in Mexiko ist?
Das ist der Spectre, ist das.
Genau, der ja mit einer super coolen One-Shot-Fahrt anfängt.
Ja.
Absolut wahnsinnig gut ist. Und an sich ist The Dark Knight nicht einfach, aber relativ simpel gehalten von dem, was er macht. Aber es knallt halt trotzdem richtig und es passt halt perfekt zu diesem Charakter und ich glaube, keine Ahnung, jeder, selbst wenn irgendjemand diesen Film nicht gut finden sollte, aus welchen Gründen auch immer, ist, kann man trotzdem, glaube ich, sagen, dass das mit eine der besten Eröffnungsszenen aller Zeiten ist und für einen Superheldenfilm meiner Meinung nach die beste konkurrenzlos.
Ja, es ist auf jeden Fall ein absolutes Meisterwerk. Nur diese, ich weiß nicht, wie lange geht die Szene? 5 Minuten? 10 Minuten? Ja. Keine Ahnung. Aber wie du es schon richtig gesagt hast, in dieser kurzen Zeit wird dir der komplette Charakter des Jokers eigentlich perfekt beigebracht, nämlich Anarchie. Also das, was da passiert, ist pure Anarchie, weil ja, quasi jeder irgendwie das macht, was er für richtig hält. Und am Ende schafft es irgendwie der Joker, dann dazustehen, weil er doch irgendwo alles durchgeplant hat, obwohl er selber von sich aus sagt, dass er nie Pläne macht. Und das ist einfach alles schlichtweg so genial. Die Atmosphäre ist super mit dem Soundtrack von Hans Zimmer im Hintergrund, ja, die dich einfach nach vorne treibt. Und man rechnet schon irgendwie damit, dass der Joker da vielleicht irgendwo mit dabei ist, aber am Ende ist es dann trotzdem überraschend, wenn er da steht.
Ja.
Und es ist auf jeden Fall eine der besten, für mich vielleicht sogar auch die beste, nicht jetzt unbedingt Intro-Szene von einem Film, aber die beste Introduction von einem Bösewicht auf jeden Fall.
Ja.
Das ist einfach nur absolut grandios gemacht, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Gut, dann gehen wir doch mal vom Fledermausmann langsam weg und bewegen uns zu einem Film, den ich als Teenager, ich glaube, also jetzt wirklich ungelogen 30 bis 40 Mal gesehen habe. Und zwar gehen wir doch mal zum Film Scream.
Mhm.
Für mich immer noch einer der besten Horrorfilme, / Horrorkomödien, die es gibt.
Ja.
Und das fängt einfach mit dem grandiosen Intro an, dass man... ja, jetzt habe ich gesagt, ich habe den Film so oft gesehen, aber natürlich habe ich den Namen der Protagonistin da vergessen.
Drew Barrymore.
Das ist die Schauspielerin.
Ja, Casey.
Casey, genau, richtig. Und dass man eben die junge Casey da sieht, wie sie sich irgendwie den Abend vorbereitet. Wahrscheinlich wartet sie auf ihren Freund und kriegt einen mysteriösen Anruf, in dem sie gefragt wird, was ihr Lieblings-Horrorfilm wäre. Und dieser Anruf steigert sich dann langsam immer mehr in ein Psychospiel. Und ja, sowohl ihr Freund als auch sie fallen dann einem maskierten Killer zum Opfer. Und ich weiß gar nicht mal, was mich an der Szene so beeindruckt hat damals, was mich immer noch beeindruckt. Ich finde, sie ist einfach gut gemacht. Man merkt schon so ein bisschen, dass der Film an sich eine Parodie ist, also dass er sich jetzt nicht wirklich zu 100% ernst nimmt. Aber sie ist trotzdem spannend gemacht und auch hat eine gute Atmosphäre. Sie ist für damalige Verhältnisse relativ brutal.
Ja.
Also, ich meine, der Film war ja damals ungeschnitten nicht in Deutschland erhältlich. Ich glaube, da war er auf dem Index. Mittlerweile kriegt man ihn ungeschnitten. Aber für die damaligen Verhältnisse war er schon relativ blutig. Ich fand als junger Mann das Kostüm von Ghostface relativ gruselig. Mittlerweile finde ich es eher lustig, aber damals, keine Ahnung, konnte man mich damit schon beeindrucken.
Mhm.
Nee, so diese ganze Machart von der Szene, ich mag halt diese Home-Invasion-Thriller oder Horrorfilme, weil das für mich irgendwie auch so eine Urangst ist, dass du so in deinen eigenen vier Wänden nicht mehr sicher bist plötzlich.
Mhm.
Und mir gefällt das einfach. Ich finde das super, wie die Szene abläuft, auch wenn ich heutzutage immer mehr an die Öffnungsszene von Scary Movie erinnert werde damit. Aber insgesamt ist das eine ikonische Szene auf jeden Fall.
Ich finde, das ist auch eine absolute Wahnsinnsszene und ich glaube, für mich ist der Punkt, der das Ganze so gut macht, ist die Dialogstruktur im Telefonat. Also man hat natürlich erstmal die Frau, die allein in einem großen Haus irgendwo nirgendwo ist. Und dann gibt es einen Anruf, der erstmal relativ vorsichtig formuliert normal abläuft. Der fragt erstmal nur, hey, was für Horrorfilme magst du und bla bla bla. Und das ist ein relativ ruhiges Telefonat. Bis halt irgendwann wirklich dieser Breaking Point kommt, wenn er sie dann nach dem Namen fragt. Und sie sagt halt zurück, okay, warum soll ich dir meinen Namen sagen? Und dann kommt halt komplett dieser Tonunterschied, damit ich weiß, wen ich mir ansehe. Und ab da ist es dann wirklich, sie will dann die Türen zuschließen und sie droht ihm und er wird immer säurer?
Wütender.
Wütender, so rum. Ich kann kein Deutsch, tut mir leid. etwas säuerlich, nein, wird immer wütender und noch irgendwann, wenn sie ihn fragt, was willst du? Und dann sagt er, ja, ich will wissen, wie deine Gedärme aussehen. Also wo er wirklich sagt, ich will nicht mit dir spielen, ich will nur, dass du stirbst. Und ich finde auch die Stimme im Englischen super. Mhm. Im Deutschen weiß ich nicht, wie sie klingt. Aber ich finde halt diese Dialogstruktur, dieses Katz-und-Maus-Spiel, was so von relativ bisschen strange, ja, aber noch harmlos abläuft, bis hin zu, okay, ich bringe dich um. Und mit seiner letzten Frage, eine Frage habe ich noch, hinter welcher Tür bin ich? Und er hat mir dann halt dem Finale, dass er sie kriegt. Es ist halt wahnsinnig gemacht, wie er von diesem ganz ruhigen Gespräch, wo man denken könnte, vielleicht ist es jemand aus dem College, der sie einfach nur ein bisschen ärgern möchte, bis er halt wirklich laut wird, sie auch beleidigt und ja, und am Ende sie auch tötet. Und das war schon ein ziemlich krasser Start für einen Film. Und ja, ja, und für mich halt auch eine mit der ikonischsten Anfänge von einem Horrorfilm, weil man halt auch am Anfang denkt man ja, okay, man sieht diese Person und ist dann bestimmt die Hauptdarstellerin und für die kann man dann für den ganzen Film über sein. Naja, nach 5 Minuten ist die halt tot. Das ist jetzt nicht unbedingt die gängige Art im Kino so.
Ja, vor allem, wie sie auch umgebracht wird. Also ich finde erstmal auch diese Szene cool, wenn sie dann irgendwie schon auf dem Boden liegt, er steht über ihr, hat das Messer oben und sie greift ihm aber noch nach der Maske, zieht ihm die Maske runter, aber die Kamera fährt in dem Moment nach oben, sodass du halt nicht siehst, wer unter der Maske steckt. Mhm. Und ja, dann kommen halt ihre Eltern nach Hause und sehen halt erstmal, wie sie da im Baum aufgehängt wurde.
Richtig.
Das ist schon ziemlich heftig. Also für die, ja, für mich hat mich hat's damals ordentlich schockieren können.
Definitiv.
Und ja, das ist ja auf jeden Fall das, was ein Horrorfilm mit dir machen soll.
Und schockiert kann auch der nächste Film, auch wenn es kein Horrorfilm ist. Und zwar geht es hier um einen der meiner Meinung nach besten Kriegsfilme, die es hier gab in der ersten Hälfte. Danach wird's Amerika-Werbung 2.0. Und zwar der Soldat James Ryan. Der streng genommen geht die Öffnungsszene nur kurz bis vor Ohama Beach.
Ja.
Aber auch das ist schon das extrem Beeindruckende, fand ich, wie gefühlsecht das Ganze ist. Man sieht halt diese Familie, die läuft zu einem Militärdenkmal, wo dann halt einer der Männer dasteht und halt die ganzen Kreuze von seinen Brüdern, seiner Familie sieht, die alle gestorben sind. Und der natürlich dann auch dementsprechend emotional wird. Und dann beginnt die wahrscheinlich ekelhafteste Szene, die man jemals im Kino gesehen hat. Der Ansturm, dem, ja, wo ich denke mal, jeder, der denkt, dass Krieg bestimmt was ganz Cooles ist und das ja Spaß ist und dass man ja da cool rumballern kann, bitte diese Szene angucken, weil wem dabei nicht schlecht wird. Ja, keine Ahnung, was da mit dir kaputt ist. Aber deshalb wirklich auch dieser Cut von wirklich sehr emotional, wo man einfach mit diesem Menschen wirklich mitfühlen kann, bis hin zu, holy shit, ich glaube, ich übergebe mich gleich.
Ja, der, ich glaube, erschreckender hat man den Ansturm am D-Day noch nie dargestellt. Jedenfalls.
Ich glaube auch vor allem nicht realistischer, weil da gibt es ja dann die, eine der bekanntesten Szenen ist, wenn jemand läuft, wird angeschossen und er muss sich seine Innereien selber wieder in den Magen drücken, nur um dann doch zu sterben.
Ja, richtig, genau.
Und
ja,
da fand ich es tatsächlich auch mal gut, vom deutschen Jugendschutz diesen Film ungeschnitten zu zeigen.
Ja, richtig.
Und da weiß ich, den hat meine Mutter damals im Kino gesehen. Ich natürlich nicht. Und da hat sie noch mal, war sie mit einer Freundin, glaube ich, und vor ihr saßen so ein paar Jungs, so diese typischen harten Halbstarken halt, die dann mal auf cool gemacht haben, die dann ganz, ganz schnell, ganz, ganz ruhig geworden sind in dem Film.
Ja, nee, das ist auch. Und selbst so Szenen, die am Anfang einem erstmal unfreiwillig komisch rüberkommen, halt auch diese, auch so eine ganz bekannte Szene, wo der Soldat übers Feld läuft, sich bückt und erstmal seinen abgetrennten Arm aufhebt. Ja. Wo man im ersten Moment erstmal denkt, okay, das ist irgendwie albern, aber auf so eine schockierende, erschreckende Art und Weise, es wirkt halt total surreal.
Ja, das ist halt Adrenalin, ne?
Richtig, genau. Er ist so, ach ja, so wie als hätte er gerade irgendwie seine Brille verloren und wird sie auch. Nee, er hebt halt seinen Arm auf, ja. Und das ist extrem schockierend, diese Szene, auch wenn irgendwie Tom Hanks da dann steht und seinen Helm aus dem Wasser zieht und dieses Wasser einfach nur noch komplett rot ist. Mhm. Ja, also das wurde jetzt nicht, weil es ist jetzt schon mehr Blut in dem Wasser als überhaupt mal Wasser.
Und diese Szene ist lang.
Ja,
die lässt dich nicht nur, die zeigt dir nicht nur so 2-3 Minuten, okay, das ist richtig schlimm, sondern gefühlt hält die da in Live-Action-Zeit mit drauf und man will eigentlich nur, dass es auffällt, weil man eigentlich nicht hingucken kann.
Richtig, ja, aber der Film zwingt dich dann einfach hinzugucken. Mhm. Und wie du schon richtig gesagt hast, ich finde es auch gut, dass es ungeschnitten gezeigt wurde, dass man eben auch einfach mal mitbekommt, was für eine kranke Scheiße Krieg eigentlich ist. Ja, und dass da eben, ja, wer halt immer noch der Meinung ist, dass da irgendwas Glorioses oder bahnbrechend Witziges dran ist, ja, einfach mal diese Szene angucken. Ich glaube, dann sieht man das Ganze mit ein bisschen anderen Augen, hoffentlich. Ja. Und wie du aber auch schon sagst, ich finde auch diesen emotionalen Teil am Anfang, eben wo du ihn als alten Mann siehst, den finde ich auch schon schön gemacht, ist auch super inszeniert und alles gefällt mir richtig gut. Und wenn wir schon bei emotionalen Intros sind, gehen wir gleich mal zu dem Intro, bei dem ich der Meinung bin, wer bei diesen 10 Minuten oder 9 Minuten oder wie lang das ist, nicht mindestens einmal eine kleine Träne wenigstens verdrückt hat, der ist in meinen Augen kein richtiger Mensch. Weil dann stimmt irgendwas nicht. Und natürlich reden wir, wenn man das jetzt schon hört, weiß man natürlich, es geht um einen Kinderfilm oder einen Familienfilm. Und natürlich reden wir hier von Oben, der von Disney und Pixar ist, ne?
Richtig.
Genau, ist von Disney und Pixar. Und ich glaube, das ist der schlimmste Start, den es für einen Film geben kann. Aber auch zeitgleich eine der großartigsten Filmintros aller Zeiten, meiner Meinung nach. Es ist einfach, wenn man die jungen Jahre von Mr. Fredrickson sieht, wie er seine große Liebe kennenlernt, schon in Kindesalter, und man dann in der Montage einfach nur sieht, wie sie ihr Leben zusammen verbringen und ja, wie sie sich selbst ein Ziel setzen zu diesen, ich glaube, wie nennen sie diese Fälle, diese Stelle, wo sie dahin wollen?
Paradise Falls.
Ach genau, die Paradiesfälle, genau, richtig. Ja. Genau, wie sie da zu den Paradiesfällen fahren wollen und ja, sie das aber ihr ganzes Leben eigentlich sich eben zum Ziel setzen und dann wollen sie auch eine Familie gründen und das funktioniert aber nicht, was in dieser Szene eigentlich gar nicht mal richtig erläutert wird. Also man ist sich jetzt nicht sicher, hat sie eine Fehlgeburt gehabt oder ist sie vielleicht überhaupt nicht, oder ist da irgendwas schiefgelaufen, ist sie überhaupt nicht zeugungsfähig, bla bla bla. Das wird dir nicht gesagt, generell ist dieses ganze Intro kommt fast ohne ein einziges Wort aus. Es gibt eine kurze Stelle, wo gesprochen wird, aber das war's. Und dieses Intro schafft das einfach in nur mit Bildern dir zu verdeutlichen, was diese beiden Menschen gerade durchmachen. Und wenn er sich dann eben dazu entscheidet, als alter Mann dann irgendwie seine Spartes doch für Flugtickets auszugeben, ja, kommt es halt eben, wie es meistens so kommt mit dem Alter. Das Alter holt einen dann letztendlich und seine Frau stirbt. Und das ist wirklich, als ich diesen Film das erste Mal gesehen habe, eigentlich willst du schon gar nicht mehr weitergucken nach diesem Intro, aber es ist halt so wunderschön gemacht. Die Musik, die im Hintergrund läuft, ist zu jeder Sekunde perfekt gewählt. Und ich liebe halt solche Momente, wo einfach nichts gesagt wird und nur durch die Verbindung aus Musik und Bild gezeigt wird, was jetzt gerade eigentlich Sache ist und was eine Person vielleicht auch emotional gerade mitmacht.
Ja. Man sieht ja in den ersten 5 Minuten wirklich nur 2 Menschen, die sich kennenlernen, denselben Lebensweg gehen wollen und einfach nicht mal viel wollen. Die wollen nicht reich sein, die wollen einfach nur zusammen glücklich sein, wollen eine kleine Familie gründen und an einen bestimmten Ort ziehen. Das ist wahrscheinlich was, wo sich viele Menschen denken, boah, so für die ist es halt die Paradiesfälle, für andere ist es Amerika, für andere ist es die Schweiz, für andere ist es einfach nur raus aus der Großstadt. Das ist ein Ziel, was jeder irgendwo kennt. Aber dann ist halt so, wie es ist, das Leben ist halt immer noch das Leben und ja, dann verliert, ich, für mich war es immer so, sie verliert das Kind, aber...
Ja, so habe ich es auch gedacht, weil sie ja schon das Kinderzimmer einrichten und ich meine, du bist, also ich glaube jetzt nicht, dass du jemand bist, der, bevor du überhaupt mit dem damit anfängst, dass du irgendwie schon anfängst, das Kinderzimmer einzurichten. Ich gehe auch stark davon aus, dass sie das Kind wohl irgendwie verloren hat.
Und Dann auch die Farbgebung, die immer dunkler wird in dieser Szene, weil halt irgendwann ist halt dieser Unterschied da, er ist so super happy und will sie auf den Berg hoffen und sie bricht halt zusammen und stirbt. Also das ist wirklich in den 5 bis 10 Minuten wird die eine so realistische und schöne Geschichte erzählt, wo man einfach nur noch Tränen in den Augen hat, weil es einfach so verdammt schön ist, so realistisch, aber halt auch. Weil ja, es ist normalerweise ist Disney ja fürs Happy End bekannt. Und in den ersten 5 Minuten drehen sie dir den Magen um. Weil sie dir zeigen, okay, das Happy End kommt bestimmt noch am Ende vom Film. Aber ja, so nicht jeder hatte sein Happy End. Oder richtig, doch, sie hat es ja auch, wenn sie dann, wenn das Buch öffnet, sieht er ja auch, dass so, wenn sie dann schreibt, du warst mein Abenteuer, jo, wo ihm dann nochmal so eine richtig schöne Faust in den Magen gerammt wird.
Ich wollte gerade sagen, das ist auch, glaube ich, ich hab, glaube ich, selten so schnell angefangen zu heulen wie bei dieser Szene. Das ist wirklich dieser letzte Moment, wenn dieser Satz kommt, eben, du warst mein Abenteuer, ich bin komplett zusammengebrochen. Weil es einfach auch wieder so eine tolle Message halt wieder ist, die Disney und Pixar da wunderbar verpackt haben. Ne?
Also das ist wirklich wahnsinnig gut. Ich meine, da hat wirklich Disney wirklich nur mit den Muskeln gespielt, allein schon erst 5 Minuten. Der Rest vom Film hält dieses Niveau. Es ist ein wahnsinnig schöner Film. Aber der Anfang und das Ende, was nochmal den Anfang wirklich nochmal hochholt, das ist schon fast unfair.
Ja, aber halt am Ende dann auf eine schöne Art und Weise. Ja? Also richtig. Am Anfang ist es natürlich todtraurig. Und du denkst dir einfach nur, keine Ahnung, ich glaube, wenn du jetzt deine Kinder dabei hast, denkst du dir erstmal nur so, wäre ich doch lieber in was anderes gegangen. Da muss ich jetzt zu viele Fragen beantworten. Aber dann kriegst du halt wirklich, du wirst am Ende dann trotzdem belohnt damit, weil du halt wirklich sagst, okay, es ist eigentlich wirklich eine schöne Metapher auch fürs richtige Leben. Also geh nicht immer davon aus, dass wenn dir nur schlimme Dinge passieren, dir am Ende vielleicht nicht doch noch was Gutes passieren kann auch.
Ja, vor allem bleib positiv. So schwer, wie es manchmal ist. Aber richtig, wie sie halt sagt, so nur weil das eine Ziel nicht geklappt hat, heißt ja nicht, dass das ganze Leben für den Arsch war. Wo er die ganze Zeit lang so lebt, er hat sein Leben nicht erfüllt gehabt, weil er hat halt diese eine Station nicht getroffen. Aber diese 500 Stationen dazwischen, die er alle abgehakt hat, ist noch was wert.
Richtig, ganz genau. Da gibt es übrigens, hatten wir glaube ich schon mal in der Folge gemacht, es gibt einen animierten Kurzfilm auf Disney Plus. Ich glaube, der wurde mit Raya und der letzte Drache, glaube ich, veröffentlicht. Der nennt sich Us Again. Da hatten wir schon mal kurz drüber gesprochen. Mhm. Der behandelt übrigens ein ähnliches Thema und ist auch wunderschön gemacht. Also,
ist derselbe Film, nur mit Drachen.
Nein, ich meine jetzt den Kurzfilm, nicht Raya.
So.
Mhm. Also bei dem Kurzfilm geht es halt auch um ein altes Ehepaar und da geht es auch um diese Idee, jetzt wo ich alt bin, habe ich mein Leben vergeudet oder möchte ich meine Jugend wieder zurückhaben? Und das ist wirklich auch ein wunderschöner Kurzfilm. Also wer den nicht kennt, Us Again, oder ich glaube auf Deutsch heißt er Noch einmal wir, den kann man sich auf Disney Plus echt mal angucken, der ist wunderschön.
Jetzt hatten wir gerade mit oben einen Kinderfilm und deswegen bleiben wir doch mal ähnlich. Unsere Kinder mögen ja auch Clowns.
Okay.
Und da gibt es ja so einen schönen Film, der nennt sich S Kapitel 1. Das ist jetzt momentan die Überleitung der Welt. Auf jeden Fall. S Kapitel 1 kam jetzt ja mehr oder weniger letztens ins Kino und hat halt jeder, der das Buch kennt oder auch die TV-Serie, wenn man das so nennen kann, weiß, was am Anfang passiert. Der kleine Georgie möchte sein neues Papierboot testen lassen. Aber sein Bruder ist in Klammern krank und möchte nicht mit, vielleicht aber auch einfach nur nicht, weil es draußen regnet, aber der kleine Georgie möchte halt auf jeden Fall sein neues Papierboot, was ihm sein Bruder gemacht hat, testen und rennt dann halt dem Boot hinterher, was an der Seite von der Straße dann das Wasser runterfährt. Und nachdem der Film mir das erste Mal einen Mordsschrecken eingejagt, als dieses dumme Kind gegen diese Planke gelaufen ist, Gott, hab ich mich da erschreckt. Kommt so, wie es kommen muss und das Boot geht in so einen Abwasserkanal rein und dann guckt er kurz, kann es nicht sehen und will eigentlich schon gehen und dann kommt Pennywise, wirklich was aus dem Albträume geschaffen sind und das ist eine schauspielerische Leistung von
Bill Skarsgård.
ich hatte gerade gar keinen Gedankenhänger. Der spielt das so extrem gut, aber auch gruselig, wenn er dann mit dem Kind redet und das Kind sagt dann, ja, aber ich darf ja nicht mit Fremden reden, sagt er, naja, ich bin Pennywise der Clown, du bist Georgie und damit kennen wir uns doch. Und das ist, wo sich jeder Erwachsene denkt, es ist doch völliger Bullshit, aber in der Kinderlogik macht es halt Sinn.
Richtig, ganz genau.
Und dann auch, wie er das spielt und dann willst du nicht dein Boot und auch das ist wieder ähnlich wie bei Scream, es spitzt sich auf. Ja. Es startet zwar schon in einem viel trüberen Ding, einfach nur, weil es regnet, aber auch Pennywise ist am Anfang wie wirklich ein Freund, der einfach nur nett sein will und es wird immer bedrohlicher, bis er ihm dann halt den Arm abreißt, plus dann den ganzen Jungen tötet. Aber das ist vor allem, wo man auch den Film wusste, holy shit, da wird, glaube ich, nicht zimperlich, der Film.
Richtig, ganz genau. Ja, vor allem, wenn man die alte Verfilmung ja gesehen hat, erstmal mein größtes Beileid, wenn man die alte Verfilmung erkennt, dann weiß man ja, dass man sieht, wie er zu dem Jungen immer näher zu dem Jungen kommt, dann wird ja weggeschnitten. Ja, der Film zeigt dir halt mal schön, wie dem Jungen da der Arm aus dem Gelenk rausgerissen wird.
Das und wie ist er schon, dann durch den Regen wegkrabbelt.
Ja, richtig, genau. Und wenn er dann so eine Hand rauskommt und ihn in diesen Gulli reinzieht, das ist schon hart. Also der zeigt dir in den ersten paar Minuten schon, dass hier ein bisschen eine andere Schiene gefahren wird. Ja, ich finde die Szene einfach grandios, weil ich habe es, glaube ich, schon mal gesagt, es ist mein absolutes Lieblingsbuch. Nicht nur mein Lieblings-Stephen King-Buch, sondern generell mein absolutes Lieblingsbuch. Und wie diese Szene aufgebaut wird, das funktioniert ähnlich gut wie im Buch, weil du permanent angespannt bist. Und ja, wenn du halt weißt, was passiert, sitzt du halt noch viel angespannter da, weil dieser Junge halt eigentlich auch total süßer und lieber Kerl ist. Und du denkst dir einfach nur so, nein, geh nicht raus. Und ja, Bill Skarsgård spielt Pennywise einfach grandios. Auch dieser Moment, wenn sie dann irgendwie zusammen, wenn sie da irgendwie zusammen am Lachen sind und plötzlich guckt er einfach nur noch ganz starr und sagt nichts mehr und guckt ihn einfach nur aus so leblosen Augen an. Ich sag einfach nur, Gottes Willen. Mhm. Wie du schon richtig gesagt hast, das Zeug, aus dem Albträume sind. Und ich verstehe immer noch nicht, wie man Clowns lustig finden kann. Aber okay.
Ich auch nicht.
Und ja, nee, einfach, wie du es schon richtig gesagt hast, die Szene baut sich so auf und endet mit so einem Knall. Das ist einfach nur absoluter Wahnsinn. Und ja, ich finde, es ist einfach auch ein wunderbar, es ist ein toll gemachter Horrorfilm in Anführungszeichen. Ich bin immer noch der Meinung, dass es eigentlich kein richtiger Horror ist, sondern eher ein Coming-of-Age mit Horrorelementen. Aber gut, darüber kann man sich streiten.
Es ist so wie Stand By Me, nur halt mit einem Dämon.
Richtig, ganz genau. Und nee, also die Szene zeigt dir schon wunderbar, mit was du jetzt den Film überrechnen kannst. Und ich finde auch, der Film, jedenfalls der erste Teil, enttäuscht da in keinster Art und Weise.
Nee.
Gut, dann hatten wir es jetzt mit Horrorclowns. Bleiben wir doch aber mal in der Horrorrichtung und gehen mal zurück ins Jahr 1974.
78. Und, 78, mein Fehler in der Liste.
Dann gehen wir doch mal zurück ins Jahr 1978. Gut, Information. Nein, wir gehen auf jeden Fall zurück ins Jahr 1978 zu einem der meiner Meinung nach besten Horrorfilme aller Zeiten. Und zwar Halloween. Ja, wer bis dato noch Kinder haben wollte, hat sich danach wahrscheinlich umentschieden. Und zwar ist es ist, glaube ich, auch eine der bekanntesten Eröffnungsszenen, jedenfalls unter Horrorfilmfans. Ja. Denn man sieht aus der Ego-Perspektive, oder man ist als Zuschauer quasi im Körper von dem jungen Michael Myers und ja, beobachtet aus seinen Augen quasi die Halloween-Nacht, wie ja, seine Schwester sich von ihrem Freund verabschiedet und ja, er dann erstmal in die Küche geht, sich ein Küchenmesser aus der Schublade nimmt, langsam die Treppe hochgeht, sich vorher noch eine Clownsmaske aufsetzt, dann zu seiner Schwester ins Zimmer geht und erstmal wahllos auf sie einsticht.
Wie man das
an Halloween macht. Wie man das so an Halloween macht, richtig, genau, das ist so eine schöne Familientradition. Und was mir daran halt immer so super gefallen hat, ist der Moment, wo er sich die Maske aufzieht, dass du dann tatsächlich auch die ganze Szene nur noch durch diese zwei Gucklöcher siehst. Und dieses schwere, unfassbar verstörende Atmen, was man dann durch die Maske auch noch hört, was ja auch, glaube ich, immer schneller wird, je öfter er zusticht. Mhm. Das hat mich, also Halloween war damals einer der ersten Horrorfilme, die ich geguckt habe. Ich glaube, der erste war Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Und der Film hat mich damals so geflasht, einfach nur wegen dieser Szene, weil ich mir dachte, wie gut ist das gerade gemacht, ja? Mit so wenigen Mitteln einfach so viel Atmosphäre schaffen. Ich meine, ich glaube, wenn man es jetzt ganz genau nimmt, du siehst ja auch nie, wie er sie mit dem Messer eigentlich trifft. Du siehst zwar seinen Arm hoch und runter gehen und wie sie da immer am Schreien ist, aber du siehst keinen Tropfen Blut. Und du siehst auch nicht, also glaube ich zumindest, und du siehst auch nicht, wie das Messer sie wirklich trifft oder wie er wirklich sie sticht oder so.
Das ist ein bisschen wie bei Psycho in dem Original.
Ja, ich wollte es gerade sagen, ganz genau. Es bleibt eigentlich alles deiner Psyche überlassen. Und das ist für mich immer noch der beste Horror, wenn du halt wirklich auf deinen Verstand dich verlassen musst und jeder weiß, der eigene Verstand ist das Schlimmste, was man sich ausmalen kann. Und ja, es ist einfach grandios, auch wenn die Eltern dann nach Hause kommen und man sieht, wie ihm die Maske abgezogen wird und er guckt einfach so mit einem komplett leeren, emotionslosen Blick in die Ferne mit dem Messer in der Hand. Großartig, einfach nur großartig. Ja. Und dann natürlich noch die perfekte Intro-Melodie, die man ja auch noch hört. Es ist einfach, dieser Film ist für mich einfach das Nonplusultra, was Horror angeht.
Ey, das ist absolut Wahnsinn. Ich hatte mal das Vergnügen, für meine Bachelorarbeit mit einem Psychologen genau über diese Szene zu sprechen. Und der meint halt auch, das ist einfach aus einem Grund, dass du halt quasi die Person bist, die das Messer führt.
Richtig,
weil du kannst nicht so tun, als diese Person ist nicht du, sondern die Kamera zwingt dich dazu, dich damit zu identifizieren. Weil das ist die Ego-Perspektive, das bist ja auch du. Das ist ja auch, deswegen gehen ja auch zum Beispiel Ego-Shooter wie Doom in die Ego-Perspektive, damit man selber das Gefühl hat, ich bin der krasse Typ.
Richtig, ganz
genau. Nur in dem Fall ist man das kleine Kind, was gerade seine Schwester tötet. Ich glaube, mehr Leute wollen der krasse Typ aus Doom sein.
Ist auf jeden Fall, denke ich mal, eine populärere Vorstellung. Ne? Also hoffe ich mal.
Ja. Und du hast da echt eigentlich alles gesagt. Das ist so atmosphärisch aufgebaut mit der Musik. Dieses Atmen, diese extreme Ruhe, die dieses Kind hat. Wo du denkst, der macht das jetzt irgendwie wirklich jährlich. Weil der zittert nicht, der ist halt komplett ruhig. So, okay, du denkst dir, naja, was macht er jetzt mit dem Messer? Will er sich das größte Wurstbrot der Welt machen? Und dann geht er halt die Treppen hoch.
Vor allem, weil es ja auch keine Erklärung gibt, warum er das macht.
Richtig.
Ja, also es ist jetzt, ich meine, man muss auch immer bedenken, in welcher Zeit dieser Film rauskam. Ja? Damals war das, glaube ich, auch nochmal wesentlich schockierender. Aber halt eben auch diese Tatsache, dass du jetzt einfach da sitzt und dir denkst, aber warum hat er das denn um Gottes Willen getan? Ja, es gibt keine Erklärung. Er ist halt einfach Michael Myers.
Richtig, das ist einer der Kritiken, die ich an dem Rob Zombie Halloween-Film habe, den ich sehr gut finde. Aber der Film erklärt dir es.
Richtig, ganz
genau. Das ist so richtige White-Trash-Familie, die Mutter ist mit irgendeinem Säufer zusammen, der gerne mal an die Tochter würde. Die Tochter ist aber irgendwie, hasst ihn auch und keiner mag dieses Kind außer die Mutter. Das Kind wird aber in der Schule gehänselt, weil die Mutter eine Stripperin ist. Und das ist so viel Information, was ein bisschen einfach den Horrorfaktor aus der Szene rausnimmt, weil ja klar, das Kind kann einem leid tun. Aber dir will Michael Myers nicht leid tun, weil der Typ halt dann seine ganze Familie tötet.
Ja, es ist halt eine andere Art von Horror. Also richtig. Während du bei dem Original natürlich eher die psychische Komponente hast, kriegst du hier halt wirklich die optische Komponente, dass du halt wirklich Horror und Ekel dafür empfindest, wie diese Familie überhaupt miteinander umgeht und wie sie zusammenlebt. Das ist ja allein schon der Punkt, wo du sagst, das ist ja eigentlich viel mehr der Horror in der Szene. Ja.
Wobei der wahre Horror ist der kleine Junge, der seine Schwester unter das Nachtkleid geht.
Ja, aber wie gesagt, das ist halt eben diese verstörende Art und Weise, dass du wirklich denkst, was zum Teufel, was ist mit dieser Familie verkehrt? Ne?
Oh, nee, das ist, aber, und auch dann anderen Halloween wird es ja ab und zu mal so gemacht, aber das ist halt wirklich so extrem gut, wie du schon gesagt hast, dir wird nichts erklärt.
Ja.
Du bist einfach nur dieser Junge in der Ego-Perspektive und das Erste, was dieser Junge macht, während du durch seine Augen guckst, ist, er nimmt dieses Messer und bringt seine Schwester um. Das ist mal ein Start für einen Film.
Ja, auf jeden Fall.
Dann bleiben wir doch aber mal beim letzten Horrorfilm auf der Liste. Mit dem wahrscheinlich bekanntesten Soundtrack. Und zwar gehen wir einfach mal ins Jahr 1975 und gehen zu Jaws, oder wie im Deutschen heißt, der Weiße Hai. Und das ist eigentlich eine Szene von vermutlich einem Pärchen, die ins Meer wollen, um da nackig zu baden.
Und ich glaube, er wollte ihr so ein bisschen die Lehre unseres Herrn Jesus Christus näher bringen. Ich glaube, das war der Plan.
Beim nackig baden.
Ja, Taufe und so halt, weißt du, symbolisch alles. Und ich meine, Adam und Eva hatten ja auch nicht, weißt du, das ist, ich glaube, seine Motivation war sehr moralisch und sehr.
Und der Hai ist dann quasi die Schlange.
Richtig, du musst halt nur wissen, wie du es interpretieren kannst.
Richtig. Jetzt auf Bibel-TV, der weiße Hai.
Sehr gut. Da würde ich auch mal einschalten.
Und dann sieht man halt, wie die beiden schwimmen und es geht ins Wasser und dann geht die Kamera unters Wasser. Ja, man hört halt diese Melodie, die immer lauter und schneller wird. Und auch hier sieht man wieder nicht viel. Also man sieht jetzt nicht, wie der Hai irgendwie Leute auffrisst und Blut spritzt durch die Gegend, wie es jetzt ja heute Standard in irgendwelchen Hai-Filmen ist. Sondern er schnappt sie sich halt und dann sind die halt mitten auf dem Wasser. Und du weißt, da ist ein ziemlich großes Tier, was gerade Lust hat, dich ein bisschen zu ärgern. Und das ist gerade damals, wo es ja noch nicht so eine Flut an Gewalt und verstörenden Filmen gab, wie es das ja heute ist. Aber es ist auch so hier wieder so effektiv. Der Film hat, glaube ich, ein Budget von $5 gehabt oder so, also gefühlt.
Wenn es hinkommt, ja.
Also wirklich, mehr war es echt nicht. Die haben dann mit einem Plastikhai gearbeitet, der teilweise nicht richtig funktioniert hat, was zu den coolsten Szenen geführt hat. Und also das ganze Budget ging quasi in den Animatronic-Hai. Aber die Szene ist halt auch wieder, weil es so eine natürliche Situation ist. Einfach mal, na gut, bei manchen anderen war es irgendwie mal nachts ins Schwimmbad gehen oder so. Oder auch mal in den Badesee gehen zu zweit allein. Und auf einmal ist da halt ein scheiß Hai. Das ist halt auch wieder so was super Naheliegendes. Und halt, wie es aufgebaut wird mit der Kamera, die langsam unter Wasser ist. Und man muss immer noch denken, der Film kommt aus den 70ern. Ja. Und das ist einfach schon die Musik ist, wo man sich denkt, wenn man die Musik irgendwo hört, weiß man, okay, jetzt muss ich leider sterben.
Ist auch eine tolle SpongeBob-Szene damit. Jeder Seemann weiß, sie bedeutet der Tod. Also, ein bisschen abgeändert, aber man weiß, worauf es anspielt. Ja, das ist jetzt die Szene, bei der ich mich gefragt habe, warum ist sie in der Liste drin?
Weil es wahrscheinlich mit, das haben wir jetzt schon bei ziemlich offen gesagt, aber das ist mit einer der ikonischsten Anfangsszenen überhaupt.
Ja, richtig, ganz genau. Nein, ich will auch gar nichts gegen den Film oder gegen die Szene per se sagen. Sie ist gut gemacht, vor allem, wie du schon richtig gesagt hast, für die damalige Zeit, wo dieser Film überhaupt erst rauskam. Ja, großartig gefilmt und setzt auch hier wieder perfekt den Ton für das, was man im Film erwarten kann. Aber ich fand die schlicht und ergreifend immer sehr, ich weiß nicht, mich hat die nie geflasht. Also, ich kann dir nicht mal sagen, woran es liegt, weil die Szene hat eigentlich alles, was man für so einen Opener braucht. Ja. Aber ja, mich hat es einfach damals nie so gecatcht. Irgendwie. Vielleicht auch einfach, weil ich kein Fan von dummen Teenagern bin, die nackt ins Wasser rennen.
Liegt's auch einfach daran. Ich bin sehr großer Fan von dummen Teenagern.
Also wie gesagt, mich hat die nie geflasht, aber ich verstehe natürlich, dass das vor allem für die damalige Zeit einfach sehr schockierend war. Ich bin aber auch, ehrlich gesagt, bei mir ist auch nie so drin, dass ich irgendwie sage, ich habe Angst vor Haien oder sowas. Das konnte ich noch nie nachvollziehen, wo da dieser Horror daran ist. Das hat mich noch nie so angesprochen. Also da bei so Haifilmen bin ich generell nie drin. Und deswegen hat es mich jetzt nie so vom Hocker gerauen. Aber natürlich von der Kameraarbeit, von der Musik ist die Szene echt gut gemacht. Dagegen kann man nichts sagen.
Ich meine, klar, das ist auch der Film basiert ja auf einem Buch und der Autor hat ja selber gesagt, müsste er heute, also damals hat er so viel über Haie wie damals, als er das Buch geschrieben hat, hätte er dieses Buch nicht geschrieben.
Ja,
also ich glaube, es gibt wenig bekannte Werke, die ein Tier so falsch darstellen wie der weiße Hai.
Auf jeden Fall, ja.
Weil ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass in so einer Situation dich ein Hai angreift, ich glaube, da ist noch fast eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass sich eine Kuh beißt in dem Wasser.
Richtig, ja. Gut, das ist halt einfach nur mal der Zeit zu verschulden, wie man damals einfach noch über gewisse Dinge gedacht hat. Da jemanden strikt rauszudrehen, finde ich persönlich immer ein bisschen asozial.
Also ich finde auch, und ich finde es auch von ihm so, wenn er sagt, er wusste damals nicht mehr drüber, heute würde er es nicht machen, aber.
Eben. Ja. Gut, dann gehen wir doch mal zu einer Szene, bei der wir uns beide aber auf jeden Fall wieder einig sein werden. Und zwar zu einem der, meiner Meinung nach, auf welche, ich kann nicht mal sagen warum, aber es ist einer der verstörendsten Filme für mich. Aber auch einer der grandiosesten Filme, die ich je gesehen habe, und zwar Inglourious Basterds. Und mit der Intro-Sequenz, die Christoph Waltz für mich einfach unsterblich gemacht hat. Ich weiß, Christoph Waltz ist, also ich habe ja schon mal gesagt, das ist so ein zweischneidiges Schwert, weil er sehr häufig dieselbe Rolle spielt, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Oder er halt von seiner schauspielerischen Vielfalt, finde ich persönlich, sehr eingeschränkt ist. Aber das, was er hier spielt, das ist über jeden Zweifel erhaben.
Ja.
Also, wie diese Szene auch wieder anfängt, dieses kleine französische Dorf, kann man ja nicht mal sagen, es ist ja nur ein Haus auf
einer Weide. Klingt wie Asterix.
Ja. Dieses kleine Haus und wie dann eben Hans Lander, also die Rolle von Christoph Waltz, da reinkommt, weil er natürlich weiß, dass dieser französische Bauer da eine Gruppe von Juden bei sich im Haus versteckt. Und wie nennen sie ihn? Den Judenjäger, glaube ich, ne?
Ja.
Also, das ist ja so sein Spitzname. Und wie er da reingeht, und du weißt natürlich, der Typ ist ein Arschloch, auf jeden Fall. Er ist das wahrscheinlich einer der widerwärtigsten Menschen, die es auf diesem Planeten gibt. Und dann fängt er an, mit diesem Franzosen zu reden, natürlich auf Französisch, ja? Mhm. Und während diesem Gespräch, es ist jedenfalls bei mir so gewesen, so, du denkst dir einfach nur, ich hätte dem Typen auch alles gesagt. Mhm. Weil er es einfach schafft, auf so eine perverse Art und Weise sympathisch zu sein, dass du dir halt einfach denkst, so, okay, ja, natürlich, die sind unter den Dielen versteckt. Klar, ich hätte auch alles gesagt wahrscheinlich. Er schafft es einfach so, dich in seinen Bann zu ziehen mit dem, was er sagt, mit dieser freundlichen Art, wie er rüberkommt. Mit diesem Lächeln ja auch, wo du einfach nur sagst, okay, der Typ will ja eigentlich, es bringt es ja auch so rüber, so, hey, ich will dir ja nur helfen. Also so, weil wenn du mir das jetzt sagst, dann hast du keine Probleme, so, dann wirst du keine Probleme kriegen, weißt du? Und das ist einfach, das ist unglaublich gut gemacht. Du verabscheust ihn in jeder Sekunde, aber denkst dir zeitgleich, ach, ist eigentlich nicht der Kerl, ne? Ja, und dann kommt natürlich auch noch dazu, wie gesagt, er spricht in der Landessprache dieses Menschen mit, was ja sowieso schon so ein bisschen dieses Vertrauenslevel wahrscheinlich auch steigert. Und ja, dann kommt es natürlich so, wie es kommen muss, er verrät sie und ja, du siehst nur, wie sich die Nazis oben hinstellen und anfangen, durch die Dielen zu ballern. Mhm. Und das ist schon alter Schwede. Also, ich meine, Tarantino ist dafür bekannt, dass er schon öfter mal mit Gewaltdarstellung schockiert, aber das halt meistens auf so einem Level ist, dass du halt sagst, es wirkt komplett überdreht. Also ich sag nur jetzt irgendwie Kill Bill zum Beispiel, ja. Was ja extrem brutal ist, was du aber halt nicht ernst nehmen kannst, weil es sehr überspitzt dargestellt ist. Aber hier ist es schlicht und ergreifend einfach nur menschliche Grausamkeit, die gezeigt wird. Und das ist, finde ich halt, das verstört mich auf einem Level, bei dem ich sage, okay, da das bleibt einfach im Kopf hängen. Aber so grausam die Szene ist, so absolut genial ist sie einfach nur gemacht.
Ja, das ist, was der da schauspielerisch abliefert, das ist Weltklasse, reicht da gar nicht. Aber auch so kleine Details, wenn er sich dann hinsetzt und das setzt sich erstmal hin an den Kopf des Tisches.
Ja, genau.
Das heißt, er sagt, ich bin jetzt zu Gast, ich bin aber trotzdem gerade der Chef ist. Er kriegt dann ein Glas Milch und ohne überhaupt daran zu denken, es könnte vergiftet sein, trinkt er das ganze Glas Milch.
Ja, genau.
Weil er einfach weiß, ihr macht mir eh nichts.
Ja.
Und dann dieses perfekte Französisch, was er quasi besser kann als der Franzose selbst. Und wie er einfach das ganze Gespräch führt, das ist immer dieses, er beobachtet alles exakt genau, aber sobald ihn jemand anguckt, hat er immer dieses nette Lächeln.
Ganz genau, ja.
Und das ist, wie du schon gesagt hast, das ist so ein riesen Arschloch, der aber trotzdem noch so eine charmante Ader fast hat, wo man sich eigentlich gar nicht zusprechen will, weil der Typ verkörpert so ziemlich alles, was der Mensch eigentlich hassen möchte.
Ja.
Weil der Typ ist ein Nazi in dem Film. Und trotzdem sitzt er dann da und du denkst so, einfach mal nur mit dem Reden ist bestimmt voll interessant.
Ja, richtig, ganz genau. Ja.
Aber gleichzeitig willst du ihn auch hassen, er gibt dir mehr als genug Gründe, ihn zu hassen.
Ja.
Aber trotzdem bleibt dieser Charme von ihm bestehen. Und ja, das ist, ich weiß nicht, ich meine, wie du gesagt hast, er ist in seinem schauspielerischen, ich will nicht sagen limitiert, aber er kann das auf einem so hohen Level.
Richtig,
ja. Dass halt der Rest dagegen ein bisschen nicht ganz so gut aussieht.
Ja.
Und er spielt gerade in Hollywood quasi immer nur dieselbe Rolle.
Ich meine, auch relativ häufig jedenfalls. Sagen
wir's mal also so. Unter Tarantino auf jeden Fall.
Ja.
Aber Tarantino castet dich auch genau, um das in jedem seiner Filme zu machen.
Richtig.
Einfach die ganze Gesprächsstruktur und er weiß von Anfang an, was ist. Er lässt sich so viel Zeit, weil er könnte ja einfach reingehen und sagen, okay, ich habe Juden und Feierabend.
Richtig.
Er genießt es wirklich zu wissen, ich weiß es, ihr wisst, dass ich es weiß und ich habe einfach meinen Spaß mit dabei.
Ja, und auch so ein bisschen dieses vielleicht auch rauskitzeln, so, naja, komm, wie weit kannst du mich anlügen? Oder wie clever bist du eigentlich, um mir Lügen aufzutischen? Ja, zeig mal, was du drauf hast, so ein bisschen, ne?
Ja, er will da Spaß mit haben und er wirkt auch so, dass wenn du ihm eine gute Lüge auftischst, und selbst wenn er weiß, es ist eine Lüge, glaube ich, dass er es akzeptieren würde.
Ja.
Er würde, glaube ich, oder er würde es nicht akzeptieren, aber er wäre, glaube ich, ein bisschen beeindruckt davon, so, das war nicht schlecht, die Lüge war super.
Richtig,
jetzt gebe ich dir die letzte Chance, um dir die Wahrheit zu sagen.
Richtig, ganz genau, ja.
Also,
und ich meine, wir reden jetzt natürlich explizit über diese Szene, aber ich meine, das ändert sich ja den ganzen Film über nicht. Ja? Also der spielt das ja perfekt in diesem ganzen Film so weiter, ja. bis zu einer Szene am Ende, wo er dann realisiert, okay, er kommt da nicht gut raus. Mhm. Aber ansonsten ist er ja so von sich überzeugt. Und ich sage immer, der perfekte Bösewicht ist eigentlich der, den du gut findest und dich danach selber schlecht fühlst, weil du ihn gut findest.
Ja. Also das ist einfach nur Wahnsinn, wie der Mann einfach das die komplette Kraft auf sich zieht, quasi die ganze Aufmerksamkeit in der Szene. Und das war schon schwer beeindruckend.
Auf jeden Fall.
Schwer war auch das Los des Ringträgers.
Oh. Na gut, da muss ich jetzt aber sagen, das war aber wenigstens einfallsreich. Also den Punkt gebe ich dir.
Im Vergleich zu dem, was ich jetzt sonst fabriziere, ist das schon ja fast Da Vinci oder so. Natürlich müssen wir auch bei den besten Eröffnungsszenen auch kurz über Herr der Ringe reden. Besonders über den ersten Teil, wo in einer wieder fünfminütigen Sequenz, vielleicht gehört es einfach dazu, die Geschichte des Rings quasi erzählt wird von der Schmied, weiß das so? Als der Ring geschmiedet wird.
Ja, ja.
Bis hin mit dem Grund, was er eigentlich machen sollte, was damit passiert ist, die ganze Vorgeschichte quasi, die bis dahin geht, dass die Menschen einfach nicht stark genug sind, um dem Ring gegenüberzustehen, weil der Ring dann eben dich doch so weit manipuliert. Und ja, dann hat man diese 5 Minuten. Die quasi der wahre Bösewicht im Film erzählt, der Ring, dass selbst einer der edelsten Ritter der frühen Geschichte keine Chance hatte, außer dem Ring dann doch zu verfallen. Und dann beginnt halt der Film, richtig, in diesem kleinen Dorf mit noch kleineren Hobbits. Das ist eine sehr düstere Szene für einen sonst relativ den ersten Teil bunten Film.
Ja, also ich wollte gerade sagen, der erste Teil ist noch relativ... Ja. Fröhlich, sagen wir es mal so.
Ja.
Das Intro von Herr der Ringe, die Gefährten, ich glaube, da müssen wir gar nicht so viel drüber erzählen, weil wer dieses Intro nicht kennt, muss es definitiv nachholen. Es ist eines der großartigsten Filmszenen überhaupt. Es ist, wenn du mal bedenkst, dass dieser Film aus dem Jahr 2001 ist, also 20 Jahre alt ist, und man einfach sich anguckt, mit was für einer Tricktechnik dieser Film arbeitet und wie dieses Intro allein gemacht ist, das sieht einfach heutzutage immer noch besser aus als einige moderne Filme. Das ist der absolute Wahnsinn. Epischer kannst du eine Geschichte nicht erzählen. Und wenn man bedenkt, dass diese Eröffnungssequenz im Buch ja gar nicht drin ist, sondern die wird ja über die Bücher verteilt, wird das ja immer so ein bisschen bruchstückhaft erzählt, was da passiert ist. Und wie die es einfach schaffen, in diesem Film das alles in 5 Minuten zu packen und du aber trotzdem nichts auslässt, das ist einfach der Wahnsinn. Also mit der Musik dabei, das ist unglaublich. Und dann kommst du, wie du schon richtig gesagt hast, dann kommst du von dieser Epicness, von dieser unglaublichen, epochalen Wucht zu einer Szene, wo du einfach dieses kleine Dorf der Hobbits siehst. Und das ist einfach, das ist so ein schöner und toller Übergang und zeigt dir eigentlich perfekt auf, für was der Herr der Ringe eigentlich steht.
Richtig.
Gut, ich glaube, dann können wir es im Prinzip auch schon abhaken, weil man kann das schlecht in Worte fassen. Guckt euch diese Szene bitte einfach an. Wenn ihr nicht unbedingt euch 4 Stunden Herr der Ringe-Film angucken wollt, guckt euch wenigstens die ersten 5 Minuten an. Das lohnt sich auf jeden Fall.
Definitiv.
Und dann kommen wir Jetzt zu einem meiner absoluten Lieblingsfilme und zu einem meiner absoluten Lieblingsintros. Und zwar Teenage Mutant Ninja Turtles aus dem Jahr 1990. Oder wie er in Deutschland hieß, einfach nur Turtles. Es ist ein Intro, da hatten wir schon mal in irgendeiner Folge drüber gesprochen. Ich glaube, das war so die 6. oder 7. Folge. Da hatten wir über die besten Filmszenen gesprochen oder über markante Filmszenen. Und da habe ich da auch schon drüber gesprochen. Ich liebe dieses Intro von dem Film einfach. Es ist unfassbar einfach gehalten. Man sieht so eine Szenerie aus New York, wie da immer mehr Verbrechen stattfinden. Also so, ja, Diebstähle und alles. Das fängt bei kleinen Taschendiebstählen an und steigert sich immer mehr, dass ein ganzer Lastwagen innerhalb von Sekunden ausgeräumt wird. Und eine, ja, Reporterin, April O'Neil, die das alles dokumentiert. Und dann geht es halt so weit, dass sie abends aus ihrem, ja, aus ihrem Redaktionsstudio rausgeht, abends nach Hause laufen will, überfallen wird. Und dann hört man nur, wie irgendwas durch die Luft fliegt und eine Glühbirne in der Straßenlaterne zerdeppert. Das ganze Bild wird dunkel, man hört nur noch Kampfgeräusche. Und ein paar Sekunden später kommt die Polizei rangefahren und im Scheinwerferlicht sieht man nur, wie die Leute gefesselt auf dem Boden liegen. Und dann sieht man halt kurz darauf, so wie so einer von den Turtles unten durch den Gullideckel durchlugt. Man sieht nur die Augenbinde und erst ein paar Minuten später in der Kanalisation sieht man die dann wirklich in ihren Kostümen und alles. Und ich habe es jetzt schon oft genug gesagt, ich bin ein riesen Turtles-Fan und diese Szene hat mich damals als Kind, als diesen Film das erste Mal, ich glaube mit 4 oder 5 Jahren gesehen habe, hat mich das so umgehauen, einfach diese Figuren, die ich halt aus Zeichentrick kenne, dann so in echt halt zu sehen und auch mit in Kostümen, die halt für heutige Verhältnisse immer noch verdammt gut aussehen, weil sie von Jim Henson's Creature Shop kommen, einfach der Garant für gute Kostüme damals. Und es flasht mich heute immer noch als Turtle-Fan, aber damals als Kind hat mich das einfach umgehauen. Also unglaublich, dass sowas möglich ist, dass man Sachen aus dem Zeichentrick ins wirkliche Leben bringen kann. Das hat mich damals einfach umgehauen. Ist vielleicht ein total banaler Grund, aber allein deswegen ist es für mich einfach einer der großartigsten Filmintros. Weil man auch dazu sagen muss, dieser Film geht 90 Minuten. Das ist für heutige Superheldenfilme lächerlich. Das ist irgendwie so das erste Viertel vom Film jetzt neuerdings scheinbar bei den meisten. Und der nimmt sich aber dann wirklich so 5, 6, 7 Minuten Zeit, dir wirklich auch so ein bisschen Worldbuilding aufzubauen. So, in welcher Welt befindest du dich denn eigentlich? Was ist da so die aktuelle Situation? Und das schafft er einfach super in dieser kurzen Zeit, mir das alles zu verwirklichen, mir darzustellen, worum es geht und was die Grundidee von diesem Film ist. Und ich finde es einfach immer noch toll gemacht.
Ja gut, ich bin nicht wirklich Turtles-Fan. Ich habe den Film nie als Kind gesehen. Ich habe ihn ehrlich gesagt auch noch nie als Erwachsener gesehen.
Kann ich dir wirklich empfehlen. Also jetzt auch als Nicht-Turtles-Fan. Der Film ist wirklich gut gealtert, muss man sagen. Ich meine, klar, die ganzen blöden 90er-Jahre-Sprüche, die sind jetzt vielleicht heutzutage nicht mehr so up-to-date. Aber der Film ist wirklich großartig. Also man sollte ihn auf Englisch gucken, meiner Meinung nach, weil er da ein bisschen ernster ist. Im Deutschen wurden da so komische Cartoon-Sounds eingebaut, damit es für Kinder ansprechender ist. Aber ich finde, auch wenn man nicht Turtles-Fan ist, kann man sich den Film heutzutage immer noch super angucken. Und wie gesagt, der geht 90 Minuten, also man verpasst jetzt auch nicht viel.
Das ist... Ja, deswegen, ich kenne die Szene, ich habe sie nur überflogen, aber eine gute Intro-Szene braucht halt auch noch der Rest vom Film. Ja, aber ich finde, von dem, was du sagst, gerade mit dem Nostalgiefaktor für dich Bedeutung und die Bedeutung, die Turtles als Kind für dich hatten, macht das auf einer persönlichen Ebene Sinn.
Ja, als Kind. Die haben mittlerweile nicht mehr so eine Bedeutung für mich, nein. Und ich habe mein ganzes Leben nicht darauf aufgebaut, nein.
Im Turtles-Bett.
Ja, ich laufe auch immer zu Hause nackt rum mit einer blauen Bandana, grün angemalt und so einem Mülleimerdeckel auf dem Rücken gestanzt.
Ah, Hilfe.
Ja, das Bild kriegst du nie wieder aus den Augen.
Will ich das aus den Augen kriegen?
Ja, vielleicht kannst du ja heute Abend besser schlafen mit so einem Bild im Kopf. Ich weiß es nicht. Wird mich beunruhigen, aber...
Dann haben meine Albträume nicht mehr so eine große Schulter in meinem Nichtschlafen. Nein. Den Film kann man dann, ohne jetzt, dass ich mir da irgendeine Wertung zu erlaube, relativ schnell abhaken. Jawohl. Und dann kommen wir jetzt zum letzten Film, quasi zum Grand Finale. Und man kann sich's eigentlich denken, gerade wenn man mal mehr als 2 Folgen unserem Podcast gehört hat, weiß man, welche 2 Filme da jetzt kommen könnten. Einmal wäre es natürlich Star Wars, die wir immer wieder gerne nennen. Ist es aber tatsächlich nicht, weil wir uns einig waren, dass nur ein reinfliegender Text keine Intro-Sequenz ist. Und wahrscheinlich auch mit keiner Erklärung der Welt irgendwie zu argumentieren wäre. Aber die wahrscheinlich beste Eröffnungsszene in einem Film geht ins Hause Disney. Ja, König der Löwen. Ich meine, da kann man nicht so viel zu sagen. Es ist, ja, ich meine, das klingt so langweilig, aber es ist halt wirklich perfekt gemacht.
Es ist Perfektion. Ja. Anders, da kannst du es nicht sagen.
Die Musik, dann wie das Ganze gezeichnet ist. Man sieht die ganze Welt, die zusammenkommt, um den neuen zukünftigen König der Tiere zu willkommen zu heißen. Ja.
Punkt. Ja, es ist, wie du schon angemerkt hast, es ist schlicht und ergreifend Perfektion. Das Zusammenspiel von Musik, von Bild, auch hier wieder ohne richtige Sprache, sondern nur durch den Liedtext, der im Hintergrund läuft, der jetzt auch nicht besonders groß ist, also das sind irgendwie 2-3 Zeilen. Aber in dieser Zeit wird mir die komplette Geschichte dieser Welt erklärt. Und ganz ehrlich, das musst du erstmal hinkriegen. Ja? Und dann auch einfach die Bewegungen der Tiere. Es ist so ultra realistisch einfach. Und ich meine, also wir reden jetzt natürlich über das Original König der Löwen, den Zeichentrickfilm, nicht über das Live-Action-Remake. Es ist einfach, du siehst da gezeichnete Tiere, die sich aber so realistisch bewegen, als könnte es eine Naturdokumentation sein. Ein Effekt, den ich damals als Kind so toll fand, war diese Szene, wo du diese Ameisen über diesen Stamm laufen lässt und im Hintergrund nur ganz verschwommen diese Antilopen siehst, oder die da rumrennen. Einfach toll gemacht. Und alle Tiere kommen, um diesen neugeborenen Stammeshalter willkommen zu heißen. Sowohl die normalen Tiere, als auch Beutetiere. Ja? Also selbst Tiere, die wissen, okay, der Typ wird mich wahrscheinlich vielleicht irgendwann mal fressen wollen. Ja? Aber alles ist in diesem Moment erstmal egal, weil es in so einer perfekten Symbiose harmoniert. Und es ist schlicht und ergreifend Perfektion, anders da kann man es nicht sagen. Ja? Und ganz ehrlich, ich meine, das Live-Action-Remake hat das auch super gemacht, da kann man nicht anders sagen, sieht toll aus. Aber es hat einfach Es fehlt dann doch noch so ein bisschen der letzte Funken, was der Zeichentrickfilm für mich noch besser macht. Ich kann dir nicht genau sagen, woran es liegt. Vielleicht liegt es einfach an der Mimik, die man natürlich in den Realfilm weggelassen hat. Aber es funktioniert für mich im Zeichentrickfilm einfach eine Spur besser. Das wird, denke ich mal, irgendwann nochmal zu einem Thema kommen, wenn wir vielleicht irgendwann endlich mal unser König der Löwen-Gespräch auch mal in Angriff nehmen können.
Irgendwann.
Irgendwann wird das auf jeden Fall passieren und wenn ich dich in den Podcast reinprügeln muss, ist mir egal.
Machst du irgendwann mal alleine.
Ja, das ist mir auch recht. Aber diese Szene ist schlicht und ergreifend einfach großartig. Und dann, was ich daran auch liebe, ist, wenn diese Szene dann fertig ist und du hörst mit so einem Knall, wird dann einfach das Logo eingeblendet mit dem Titel. Besser geht's nicht, meiner Meinung nach.
Krass. Oh, einfach. Kann auch nicht sagen.
Ja, man ist sprachlos bei so einem. Man kann halt einfach. Das
passiert mir nicht oft.
Ja, aber König der Löwen schafft es halt dann doch immer wieder, ne? Ja. Und es ist auch jedes Mal, wenn dieser Film halt wieder anfängt mit diesem wunderbaren Sonnenaufgang, der da die Steppe erhält, es ist, man wird immer wieder zurück in dieses Gefühl geworfen, als man ihn das erste Mal gesehen hat. Und das schaffen halt auch nicht viele Filme. Jedenfalls für mich nicht.
Richtig. Und man denkt, oh ja, der Film legt eigentlich, oh nein, der Film, die Szene.
Ja, genau. Und trotzdem freust du dich drauf. Und trotzdem bist du einfach voller Erwartungen und weißt, ich werde gleich die geilsten 90 Minuten meines Lebens haben. Ist es einfach schön.
Das stimmt.
Gut. Und mit diesen wunderbaren Worten beenden wir das Thema für diese Woche dann auch. Das waren jetzt, wie gesagt, unsere 12 Picks für die besten Eröffnungssequenzen. Schreibt uns gerne, wenn ihr anderer Meinung seid oder wenn ihr der Meinung seid, keine Ahnung, was hast du für einen Scheiß geredet? Jaws ist der beste Film aller Zeiten, EU-West, keine Ahnung, kann sein. Dann schreibt uns das gerne. Die E-Mail-Adresse hört ihr wie immer im Outro. Und ja, Thomas, hast du jetzt auch etwas, was so auf den Level vom König der Löwen denn kommt? Hast du wieder eine Weisheit für uns oder hast du eine kleine Anekdote für uns? Was gibt's denn heute? Was tischst du uns denn heute auf?
Jetzt will ich nicht mehr. Ich kann nichts auf dem Level von König der Löwen.
Ja, okay. Aber
ich habe was zum Nachdenken.
Okay.
Und zwar am Anfang wurde das Universum erschaffen. Das machte viele Leute sehr wütend und wurde allenthalben als Schritt in die falsche Richtung angesehen.
Ja, kann ich jetzt nicht viel dagegen sagen. Mir mittlerweile anguckt, was hier für Menschen auf der Erde wandeln, mit was für Einstellungen einige Leute hier durch die Welt gehen, habe ich manchmal das Gefühl, dass der Satz, den du gerade gebracht hast, gar nicht so verkehrt ist.
Ja, könnte man meinen.
Naja, und das war es jetzt mit der pessimistischen Message für heute. Das nächste Mal reden wir dann über was Lustiges, wie zum Beispiel todkranke Welpen oder so.
Ja, eben.
Oder um es mit den Worten von Alles steht Kopf zu sagen, hey, weißt du noch, der lustige Film mit dem sterbenden Hund?
Ja.
Gut, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Thomas, es war mir wie immer eine Ehre.
Ja, ne?
Eine zweifelhafte, aber es war auf jeden Fall eine Ehre. Und dann hören wir uns hoffentlich nächste Woche wieder. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.
Tschüss.
Das war One Take für diese Woche. Ihr habt Themenwünsche, Kritik oder Anregungen? Dann teilt es uns mit unter onetakepodcast2020@gmail.com. Unseren Podcast findet ihr auf Spotify, Anchor, Apple Podcasts oder auch bei Podcast Addict. Wir danken euch fürs Zuhören und hoffen, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid.
Oh, und falls wir uns heute nicht mehr sehen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht.